Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag besteht nur aus einem einzigen Vers. Es ist der Wochenspruch. Wir hören in Jesaja 43, Vers 1 folgendes. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen für dieses gewaltige Wort aus dem Jesaja-Buch. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns beschenkst heute Morgen mit diesem Vers. Wir wollen dich bitten für die Predigt über dieses Wort, dass du uns dein Geleit und deine Führung schenkst für diese Predigt, dass jeder das versteht, was er für sein Leben, für seinen Glauben zu hören hat. Dass dieses Wunder passiert, dass wir Begegnung haben mit dir in dieser Predigt, dazu bedarf es deines Heiligen Geistes. Und darum bitten wir jetzt für diese Predigt, Herr, alle miteinander, segne du selber, Herr, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Was bin ich? Ist die Frage nicht eines Quizmasters von vor 40 Jahren im ARD-Abendprogramm, wo Robert Lemke gefragt hat nach Berufen. Es ist die Frage über meine eigene Existenz, was mich ausmacht. Was hält mich, was trägt mich? Es ist die Frage, die die Menschen, die diesen Predigtvers als erstes gehört haben, sich stellen. Wir sind im Jahr 587, einige Jahre danach. Das Volk Israel ist im Exil in Babylonien. Es hat einen furchtbaren Krieg gegeben. Man hat opponiert gegen die damalige Weltmacht und die haben einen kurzen Prozess gemacht. Die haben ganz Juda erobert, ganz Israel platt gemacht. Ein Staat, der fast ein halbes Jahrtausend Bestand hatte, existiert nun nicht mehr. Sie haben Zehntausende Menschen umgebracht. Das heißt, die, die dieses Wort hören, haben viele enge Angehörige verloren. Nicht nur die Menschen, die sie verloren haben, materiell, finanziell sind die am Ende. Ihre Äcker, ihre Häuser zerstört oder anderen Menschen gegeben. Sie sind viele tausend Kilometer weiter weg im Exil. Das, was lange Bestand hatte in ihrem Leben, es existiert jetzt nicht mehr. Das, was ihnen Sicherheit gegeben hatte, mein Geld, meine Scholle, die ich bearbeiten kann, mein Haus, meine sozialen Verbindungen, die ich, alles vorbei, alles kaputt. Dann die Kultur. Ich bin jetzt in einem fremden Land, deren Sprache ich nicht spreche. Meine Identität als Jude im Volk Israel aufgelöst und das Schlimmste für die Juden der damaligen Zeit. Die Gegenwart Gottes genommen, weil der Tempel zerstört ist. Alles vorbei. Alles, was Sicherheit gegeben hatte. Menschlich, materiell, finanziell, kulturell, religiös, alles zerstört. Alles, was mich ausgemacht hat. Und da fragt sich der Mensch im Exil, was bin ich denn jetzt noch? Ich Häufchen Elend. Was bleibt denn da noch? Was macht mich eigentlich aus? Das, was ich dachte, was es war, ist mir alles genommen. Und jetzt? Und das ist nicht nur eine Frage von vor 2500 Jahren. Das erleben Menschen in den Krisen ihres Lebens immer wieder. Da dachte ich, ich bin der Superstar in meiner Firma. 30 Jahre. Der Top-Mann, bestverdient, und auf einmal werde ich rausgeschmissen. Sitze zu Hause, bin arbeitslos, kriege keinen neuen Job. Was bin ich denn jetzt noch? Da ist die Ehe, die so viele Jahrzehnte gut gelaufen ist. Meine Frau, die auf einmal mit einem anderen durchbrennt. Und ich bin da, was bin ich denn jetzt noch? Sie ist es nicht mehr. Und das ist meine Gesundheit. Ich war so ein Kerl, 150 auf der Bank gedrückt, und auf einmal Krebs, Chemo, all diese Dinge. Was bin ich denn jetzt noch? Das ist die Frage immer wieder von Menschen in der Krise. Was macht mich aus? Was trägt mich? Was bin ich im tiefsten Innern? Und eines ist klar, all diese Dinge, die wir uns innerweltlich geben, mein Geld, meine Gesundheit, meine lieben Menschen, mit denen ich lebe, wenn es das ist, über das wir uns definieren und sagen, ich bin Ehemann, ich bin Besitzer von 1 Million Aktien, ich bin Besitzer von, was weiß ich, so viel Ländereien, ich bin so gesund mit einem Blutdruck von 120, 80, wenn wir uns auf die innerlichen Dinge, auf die innerweltlichen Dinge verlassen, dann wissen wir, früher oder später wackelt unser Fundament. Allerspätestens, wenn der Tod kommt oder so Krisen, wie wir es hier gesehen haben, halt nicht. Was macht Gott als die Israeliten in der Krise sind, da kommt er zu ihnen und lässt ihnen dieses Wort sagen. Lässt ihnen sagen, was sie sind. Der spricht nicht davon, wie stark sie sind, wie reich sie sind, wie glücklich in ihrer Ehe, sondern sagt ihnen, was sie sind. Und die Frage nach dem Sein, was ich bin, das wird in der Philosophie und in der Religion die Ontologie genannt, also das Überlegen darüber, was bin ich? Und so habe ich diese Predigt überschrieben, was bin ich? Eine biblische Ontologie, also eine christlich-biblische Bestimmung dessen, was mich ausmacht, was Israel damals ausgemacht hat und was ich sein darf. Und es wird in diesem einen Vers ganz deutlich, was die Menschen sind. Und wenn sie das wissen, dann kann ihnen nichts passieren. Dann hat ihr Leben Fundament und Halt. Wenn sie sich aber, das sage ich schon vorweg, an anderen Dingen festmachen und ihr Sein darüber versuchen zu verstehen, dann geht's früher oder später immer schief. Also, was bin ich? Eine biblische Ontologie. 6 Punkte. Ich bin Geschöpf als erstes. 2. Ich bin Eigentum. 3. Ich bin Sünder. 4. Ich bin erlöst. 5. Ich bin gerufen. Und 6. Ich bin furchtlos. Das ist das Erste, was hier gesagt wird. Ich bin Geschöpf. Das heißt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Und Jakob, der dich gemacht hat. Wir sind kein Zufallsprodukt irgendeiner Liebesbegegnung zwischen unserem Vater und unserer Mutter. Keine Laune der Natur, sondern wir sind Geschöpfe, so sagt es die Bibel. Wir haben einen Schöpfer. Erster Satz der Bibel lautet wie, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und damit auch alles, was drin ist. Ich bin ein Geschöpf. Ich habe mich nicht selber gemacht. Keiner von euch. Wir sind geschaffen worden. Er hat uns das Leben gegeben. Er ist es auch, der unser Leben beenden wird. Das ist so. Er ist unser Schöpfer. Wir sind Geschöpfe. Übrigens so, wenn du den ersten Satz der Bibel nicht glaubst, kannst du das Ding sofort wieder zumachen. Du brauchst gar nicht mehr weiterlesen. Dann hat das alles andere keinen Wert mehr für dich. So ist auch im Glaubensbekenntnis, was wir sprechen. Eben, das haben wir auch hier im Apostolikum, nicht? Das ist das Erste. Ich glaube an Gott, den Vater. Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist das, was wir glauben. Wir sind Geschöpfe. Das heißt, da ist ein Schöpfer, der uns gemacht hat. Ich verdanke mich nicht irgendwelchen anderen Menschen. Und nochmal, ich bin auch keine Laune der Natur. Kein Produkt des Zufalls, sondern da war einer, der hat einen Sinn, einen Zweck, ein Ziel mit mir. Einen Schöpfer, der mein Leben in seinen Händen hält, der mir in seinem Wort sagt, kein Haar von deinem Haupt fällt runter, ohne dass ich es nicht weiß. Alles ist gezählt. Alles ist auch schon vorherbestimmt. So haben wir es eben im Psalm 139 geschrieben, wo David sagt, alle Tage sind schon in deinem Buch geschehen, von denen noch gar keiner war. Da war ich noch gar nicht gebildet, da wusstest du, wie schon alles wird. Wisst ihr, das ist wichtig, dass man das weiß. Also Gott sagt das hier dem Volk Israel, als sie total in der Krise sind. Oh, wie geht's denn weiter? Oh, Zukunft. Und die ist denn tatsächlich in der Welt. Ich gibt's kaum eine schlimmere Situation, als was die erleben. Aber er sagt, hey, wacht mal auf. Ich bin euer Schöpfer. Ihr seid meine Geschöpfe. Das ist das, was du bist. Nicht jetzt Knecht der Babylonier oder wirtschaftlich in einer schweren Situation. Du bist Geschöpf. Und damit, und das ist der zweite Punkt, bist du Eigentum. So heißt es hier, du bist mein. Du bist mein. Wir sind Eigentum. Israel, du gehörst mir, sagt er dem Volk im Exil. Und das sagt er dir auch heute nochmal zu, mit deiner Sorgenlast, die du mitgebracht hast in diesem Gottesdienst, um deine Gesundheit, um deine Finanzen, um deine Kinder und Enkelkinder, um deine Ehe, um die Konflikte, die du lebst. Gott sagt dir, du bist mein. Ich regiere dein Leben. Und nicht zu 5%, 10%, sondern zu 100%. Ich bin der Schöpfer, du bist mein Geschöpf und du gehörst mir. Du gehörst mir. Und der Weltmensch, der opponiert dann erstmal. Das will ich nicht. Nee, das will ich nicht. Ich will der Chef sein. Ich will der Herr sein. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Vielleicht von meiner Ehefrau, von meinem Chef oder von meinen Leuten im Fußballverein. Aber von irgendeinem Gott nicht. Nicht, das will der Mensch nicht. Wir wollen die Herren sein. Erste Gebot der Bibel lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nicht fremde Götter, aber auch nicht dich selber. Denn wenn du selber Chef in deinem Leben bist, dann musst du auch die Verantwortung für alles übernehmen. Also der Weltmensch hört dieses, du bist mein, ich bin Eigentum in dieser biblischen Ontologie als, ja, das ist ja Unverschämtheit, das ist ja ein Anspruch, den will ich gar nicht sagen. Ich als Christ, ich höre den als absoluten Trost. Ha,
ihr wisst ja, Heidelberger Katechismus, unsere Bekenntnisschrift, was ist dein einzigster Trost im Leben und im Sterben? Erste Frage. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist mein Trost. Ich gehöre nicht mir selber, sondern ich gehöre meinem Herrn. Der ist der Chef meines Lebens. Ich bin sein Geschöpf. Ich muss mir keine Sorgen machen. Also mal runtergebrochenes Beispiel, das sage ich ja mal wieder. Ich hatte ja vor der Fahrstelle hier eine Fahrstelle im Siegerland. Da hatten wir ein Pfarrhaus. Da musste ich drin wohnen. Oh, das war super angenehm. Ich musste zwar Miete bezahlen, einen ganzen Haufen auch, aber wenn da irgendwas kaputt war, und da ging permanent was kaputt, war zwar ein neues Haus, Heizung kaputt, Dach undicht, all diese Dinge. Hey, no problem. War ja nicht meine Hütte. Anruf beim Kirchmeister. Hey, Dach undicht. Nächsten Tag waren die Dachdecker da. War mir doch egal, wie hoch die Rechnung ist. Da kümmern sich eben jemand anders drum. Ist nicht mein Haus. Jetzt wohne ich mit meiner Familie seit knapp 20 Jahren im eigenen Haus. Kleines Hüttchen, ja. Wenn immer irgendwas ist, wer ist verantwortlich? Ich kann ihn niemandem anrufen halt. Ne? Da geht's an mein Bankkonto. Da muss ich mir Sorgen machen. Da muss ich mich kümmern. Weil ich war mein Carport wieder undicht. Da habe ich da drauf geklettert, weil ich einen Dachdecker holen wollte. Und da habe ich mit meinen begrenzten handwerklichen Mitteln versucht, das mit irgendwie so einem Teerzeug zuzuschmieren halt. Ne? Bin mal gespannt, wenn es nächstes Mal regnet, ob es hält halt. Aber ich muss mich drum kümmern. Das sind so meine Probleme. Das ist das Thema Eigentum. Ja? Und das ist, wenn du denkst, du bist der Herr deines Lebens. Wenn du nicht weißt, dass du einen lebendigen Gott zum Herrn hast, dann musst du dir auch Sorgen machen um all deine Dinge. Deine Gesundheit, dein Geld, deine Beziehung. Wie gut, dass ich einen Herrn habe, dass ich Eigentum bin. Dass ich, so wie die Bibel das sagt, Schaf seiner Weide bin. Er ist der gute Hirte und ich bin Schaf seiner Weide. Und ich trotte diesem guten Hirten Jesus Christus nach, freue mich über seinen Schutz, über seine Behütung, über seine Weidung, die er mir schenkt hat. Ich lese es am Psalm 23 nach. Was ein guter Hirte für seine Bild. Wunderbar. Wunderbar, dass ich das haben darf. Das ist mir, wie gesagt, nicht ein Anspruch, sondern das ist mir Trost, dass ich Eigentum sein darf. Wir haben Herrn. Und das jetzt noch einmal für deine Sorgenlast, die du mitgebracht hast. Hey, wach auf. Ja, kümmere dich um die Dinge, die in der Welt nicht zu machen sind. Aber hör gefälligst auf, dir Sorgen zu machen. Das ist übrigens ein Befehl von Gott. Der sagt, nicht sorgen. Sorgen ist verboten. Das machen die Heiden, die Weltmenschen. Aber nicht wir Christen. Sorgt euch um nichts. Alle Sorgen werft auf mich. Ich kümmere mich um euch. So steht es drin im ersten Petrusbrief halt. Ich bin Eigentum. Das ist die biblische Ontologie. Und nicht, ich muss mich um mein Leben kümmern. Wisst ihr, kann man sowieso nicht, egal was wir tun. Wenn der Herr morgen sagt, das war's, dann nützt dir nicht das beste EKG und auch nicht das dick gefüllte Bankkonto, dann war es Ende aus Mickey Maus. Dann stellt er die Uhr ab, dann ist es das gewesen. Da können wir eh nichts machen. Aber wie gut, dass dieser Gott, dessen Eigentum wir sind und so lieb hat, dass denn Christus für uns gestorben ist, dass du sagst, ich will gar keinen anderen Herrn haben, schon gar nicht den Latzel selber über meinem Leben. Also das ist das Zweite, was wir als ja Seinsbestimmung dann, was wir sind Eigentum. Aber seinem Eigentum sagt der Herr auch, dass das Eigentum nicht so ist, wie er das möchte. Er sagt, du bist ein Sünder. Er wird jetzt vielleicht sagen, den Predigtzettel eben schon gelesen habe hier, also das hier mit dem Eigentum verstehe ich, das mit dem Geschaffensein verstehe ich, auch erlöst, gerufen, aber wo lese ich denn hier was über Sünder? Und das ist ganz interessant, dass Gott eben damals vor 2500 Jahren Israel anspricht im Exil. Und er sagt aber zu Israel zwei Namen. Er sagt, du bist Jakob. Jakob hat ja dann diesen Ehrennamen Israel bekommen. Und er spricht es so an, Jakob und Israel. Ich sage immer wieder, wir müssen die Namen übersetzen, dann erschließen sich Bibeltexte ganz anders. Jakob heißt Betrüger. Der hat ja seinen Bruder betrogen. Das wird in der Bibel ausdrücklich auch Wert gelegt. Dieser Name wird erklärt halt. Und Israel, Streiter mit Gott. Und das ist quasi die Begründung, warum sie in diesem Elend sind. In dem Elend in Babylonien sind sie einfach nur deshalb, weil sie Gott nicht mehr vertraut haben, weil sie nicht mehr die biblische Ontologie gelebt haben, sondern die weltliche Ontologie. Gedacht haben, oh, wir müssen andere Götter haben. Jetzt hier im Kulturland brauchen wir die Baal und Astarten. Ja, Jahwe, so ein bisschen nehmen wir dann noch mit, aber dann brauchen wir nicht. Nein, das ist es. Wir sind Sünder. Das sagt uns Gott auch hier. Er sagt nicht, du bist so und so reich und ich brauche so und so viel von deinem Vermögen halt, du bist so und so stark, ich brauche so und so viel von deiner Kraft halt, nicht damit die Dinge bei dir funktionieren, sondern das Einzige, was du klar haben musst, lieber Olaf Latzel, ja, du bist Sünder. Du musst dir nichts einbilden auf irgendwelche theologische Intelligenz oder sonst irgendwas, du bist ein Sünder, sonst gar nichts, du bist Jakob und Israel. Da kommen immer wieder so Fragen aus der christlichen Szene. Ja, Herr Latzel, kann man denn überhaupt noch Sünder sein, wenn man wiedergeboren ist, wenn man den Heiligen Geist hat?
Es gibt diese furchtbare Irrlehre, dass Leute sagen, man könne sündlos leben. Also stimmt zum Ersten biblisch nicht, weil die Bibel klar sagt, das geht nicht. Also Paulus schreibt in Römer 7 halt, das Gute, das ich will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Er schreibt davon, dass das Fleisch begehrt gegen den Geist. Und wenn der Apostel Paulus, der nun einer der bevollmächtigsten Menschen jemals gewesen ist, das nicht hinkriegt, dann müssen wir uns auch nicht wundern. Also die Bibel ist da ganz klar. Wir können nicht nicht sündigen. Das funktioniert nicht, selbst wenn wir den Heiligen Geist haben. Übrigens, wenn das ginge, also nicht nur den biblischen Beweis dafür, dass man nicht sündlos leben kann, auch den dogmatischen Beweis. Also wenn wir es schaffen, ohne Sünde zu leben, wir, dann brauchen wir das Kreuz nicht mehr. Dann haben wir einen zweiten Heilsweg aufgemacht. Also wenn du nur einen Tag nicht sündigen musst, musst du einen Tag das Blut Jesu nicht haben. Aber das funktioniert nicht. Wir können nicht sündigen. Und das Dritte ist, ich sage den Leuten, die mir das dann sowas erklären, ich sage dann, guck mal selber auf dein Leben. Wie sieht es denn aus bei dir? Hast du schon jemals sündlos gelebt? Hast du nicht der fremden Frau hinterhergewogt? Warst du nicht innerlich zornig, selbst wenn du nichts gesagt hast? Wir können nicht nicht sündigen. Wir sind, wie Luther das sagt, simul justus et peccator. Wir sind Sünder und Gerechtfertigte gleichzeitig. Beides ist in uns. Wir können nicht nicht sündigen. Wir sind Sünder, und so sind wir auch nochmal angesprochen. Das müssen wir auch wissen von unserer Ontologie her, von unserer Seinsbestimmung. Denn das muss uns klar sein. Und wenn wir Sünder sind, können wir eigentlich ja gar nicht zu Gott kommen. Das funktioniert ja nicht. Das ist die Problematik halt, nicht? Unsere Problematik ist nicht das fehlende Geld, die schlechte Gesundheit oder was weiß ich, irgendwelche Beziehungskonflikte, die wir leben. Unsere Problematik ist, dass wir Sünder sind und damit von Gott getrennt sind. Und jetzt hat Gott, Gott sei Dank, einen Heilsweg gebracht, wie wir das Problem lösen, nämlich in seiner Erlösung. Die Lösung ist seine Erlösung. Und das ist der dritte Punkt, der vierte Punkt dieser Ontologie. Wir sind erlöst. Aber damit ich mich überhaupt mit der Lösung beschäftige, muss ich wissen, dass ich Sünder bin, dass ich verloren bin. So heißt es hier, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Diese Erlösung ist allerdings etwas, die muss man annehmen. Als ich früher im Studium war, war da früher noch, heute ist ja alles nur noch digital mit den Handys und sowas halt, da gab es ab und zu einen Scheck von meinen Eltern. Ja. Mein Vater unterschrieben, kriegte ich nochmal 500 D-Mark damals, super. War immer permanent finanziell klamm, wie das so ist als Student. Und wenn dann der Scheck kam, oh, da hatte ich wieder 4 Wochen, wo es lief. Erlösung in kleinen Anführungszeichen. Aber was musste ich machen mit dem Scheck? Ich musste natürlich zur Sparkasse gehen und den einlösen. Der Scheck als solches hätte mir nichts geholfen, wenn ich gesagt hätte, okay, den klebe ich mir übers Bett und sage, na super, den gucke ich mir an. Da hätte ich mir nichts zu essen, nichts zu trinken und auch nicht tanken können, kaufen können halt. Ich musste den einlösen. Und genauso ist es mit der Erlösung Jesu Christi, mit dem Blut, das er auf Golgatha für uns vergossen hat. Das ist geschehen für alle Menschen. Und er bietet es allen Menschen an. Und sagt, hey, du kannst raus aus der Trennung von mir, du kannst wieder ewiges Leben bekommen. Allerdings musst du eins machen, deine Schuld und Sünde bekennen. Ist fast paradox, nicht? Wir müssen nichts geben. Wir erwarten ja so, das ist Religiosität. Wir machen was. Wir müssen erst besonders gut leben, 10 Gebote halten, halt Geld spenden. Nein. Bring all deinen Dreck zu mir. Das ist das Einzige, was ich von dir verlange. Du musst deine Schuld bekennen. Und dann bist du erlöst. Und wenn du das im Heiligen Geist geschnallt hast, dieses Grundprinzip des Evangeliums, wow, Wahnsinn, zu wissen, ich bin erlöst. Mir kann ja gar nichts passieren. Happy End meines Lebens kommt. Hiob, das ist ja der Standardspruch im Hiob-Buch, der ganz die Leiterfahrung macht. Hiob 19, dann dieses Wort, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist das, was er hat. Der hat eine Menge Probleme innerweltlich, aber an dem hält er sich fest, ich bin ja erlöst, das Happy End kommt. Erlösung, ich bin erlöst, das ist meine Seinsbestimmung, das bin ich bin erlöst. Auf dieser Kanzel haben ja große Pfarrer gestanden halt. Und jetzt habt ihr einfach mal Pech für eine gewisse Zeit, da steht so ein kleines Licht wie der Latzel. Ein großer, der hier gestanden hat, Professor Dr. Dr. Hundemann, ja, so. War ein bisschen schwierig und alles, ne, und 2013 haben wir ihn ja beerdigt und es war klar, ich würde ihn beerdigen, hat er mir gesagt, so und so. Ja, ich sag, Bruder Hundemann, was gibt's denn für ein Wort? Sage ich nicht, das werden Sie dann sehen, hinterlasse ich Ihnen alles. Habe ich gedacht, okay, so ein brillanter Mann, ganze Leben nachgedacht über Theologie, was wird er wohl nehmen? In dem einen Bibelwort, wo fasst du alles zusammen bei den tausenden fantastischen Worten? Und was war das Wort, das dann über seiner Trauerfeier stand, Hiob 19? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Hundemann hat ja auch viel Geld gehabt, viel Ansehen, viel intellektuelles Renommee und alles. Aber das Entscheidende ist, der Erlöser, das musst du wissen, das macht mich aus. Mein Erlöser lebt. Ich bin erlöst von den Knechtschaften dieser Welt. Ich bin erlöst vom Zorn Gottes, der ob meiner Sünde übermisst. Ich bin erlöst von auch all den Ängsten. Da kommen wir im Letzten zu. Ich muss nicht mehr Angst haben in dieser Welt. Das ist ja das Großartige. Und ich bin vor allen Dingen erlöst vom ewigen Tod. Das ist nochmal ganz klar für diejenigen heute Morgen, die noch nicht bei Jesus Christus sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst Jesus an, super, begegne als Anwalt, sofort nach deinem Tod, ewiges Leben, alles schick, super. Sagst du, nein, danke, ich löse diesen Scheck der Erlösung nicht ein, dann musst du selber auch für den ganzen Mist gerade stehen. Und dann stehst du vor dem lebendigen Gott als Richter, unbarmherzig und gnadenlos. Und da gibt es für tausend Dinge nicht eins, wo du eine Entschuldigung bringen kannst, sondern heißt, zack, ab in die Hölle. So deutlich. Nochmal, ich sage es immer wieder, Chef der Hölle ist nicht der Teufel, der wird selber darin gequält, Chef der Hölle ist Jesus Christus. Und da geht es für dich auch hin, aber das möchte Gott nicht, deshalb warnt er dich. Lass dich erlösen. Er gibt den Pastoren den Auftrag, nicht zu sagen, ihr sollt Botschafter sein an meiner, lasst sie bitten und betteln, halt, lasst euch erlösen von dem lebendigen Gott. Dass wir Trost haben, er hat uns erlöst, das ist so wunderbar, das zu wissen halt. Wir haben einen Erlöser, jemanden, der für uns bezahlt hat. Das Lösegeld, das der Teufel das Anrecht auf uns hat, und wir sind frei. Und ich muss vor nichts mehr Angst haben. Das ist so ein fantastisches Wissen, dass wir erlöst sind. Und ich hoffe, dass alle, die heute Morgen hier sind, alle, die zugeschaltet sind, das sagen können, jawohl, das weiß ich, das habe ich angenommen, Jesus Christus als meinen Erlöser, und deshalb weiß ich, dass ich erlöst bin. Er hat am Kreuz von Golgatha die Lösung für meine Probleme gefunden. Ich stelle mich da drunter und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ja, dann gibt es ein paar innerweltliche Probleme und da darf man sich auch drum kümmern. Kein Thema. Aber das Happy End steht dann über deinem Leben. Du bist erlöst. Nicht das, was dir deine Probleme und deine Sorgen einreden, sondern das steht über deinem Leben. Du bist erlöst. Auch den Täuflingen heute noch einmal zugesprochen, halt zu sagen, dessen dürft ihr sicher sein. So sicher, wie ihr heute mit Wasser gewaschen wurdet, so sicher ist es, dass der Heiland Jesus Christus für eure Schuld und Sünde mit seinem Blut bezahlt. Und ihr seid erlöst von aller Schuld und Sünde. Ihr seid frei. Ein fünftes, was wir sind, was ich bin gerufen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, so heißt es hier. Ja. Dieser Gott, der ist nicht ein fernes, theoretisches System, sondern er ist ein lebendiger Gott, der zu uns spricht und der uns ruft, der uns Begegnung schenkt, den wir erleben können. So wie ich meine Frau erlebe, wie ich morgens mit ihr spreche, frühstücke halt, wie ich die anfasse, mit ihr kommunizieren kann. Noch viel stärker und intensiver mit meinem lebendigen Gott. Das macht übrigens den Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen aus. Ein Nichtchrist wird einem sagen, das ist ja irgendwie nur so ein System, so ein Erklärungshorizont, ne, in dem sie sich wiederfinden. Das habe ich auch gedacht, bin konfirmiert worden, da hat man mir in einem gläubigen Konfirmationsunterricht vor Augen gestellt, was denn christlicher Glaube ist, habe alles verstanden. Das war jetzt so, dass ich nicht dazu blöd gewesen wäre, das zu schnallen. Aber für mich war klar, das ist alles nur Theorie. Das war draußen. Und erst ein Jahr später bin ich dem lebendigen Gott begegnet. Ich erinnere mich an die Stunde, die Minute, wo der lebendige Gott erstmalig mit mir gesprochen hat. Das haut dich um. Das wissen alle die, die die Wiedergeburt erlebt haben. Da denkst du, das ist ja der Hammer, es ist alles wahr. Das ist wie in so einem dunklen Raum, wo du bist. Du hast alles vorhin ein bisschen betastet, sagt dir nichts. Und auf einmal geht's Licht an, du erkennst das. Ach du Weihwein, das ist Wiedergeburt. Und das schenkt der Herr durch sein Wort. Der begegnet dir und ruft dich, der spricht dann, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das zu erleben, nicht nur so allgemeine Dinge, die Bibel als allgemeine Wahrheit, sondern wenn er konkret in dein Leben hineinspricht und du merkst, ich, Olaf Latzel, bin hier gemeint in diesem Bibelwort. Das ist so gigantisch und die Wiedergeborenen wissen das, wie das ist. Du liest morgens Losung und denkst, wow, das Ding ist ja nur für mich in meiner Situation. Ja, mein Gott, der spricht, der ist lebendig, der ist erfahrbar in seinem Wort. In der bibeltreuen Verkündigung seines Wortes und eben in der Schrift. Die fantastische Geschichte, wie Elia am Karmel dort kämpft gegen die Baalspriester. Das macht den Unterschied aus zwischen all den dreckigen Philosophien, Ideologien und Religionen dieser Welt und dem wahren Glauben halt. Da sollen sie zu ihrem Gott rufen, 250 Baalspriester. Und sie schreien und sie schreien und sie ritzen sich, heißt es da. Und keine Stimme, so heißt es da. Es war keine Stimme noch Antwort. Sagt Elia so herausfordernd, kommt, ihr müsst lauter rufen, euer Gott schläft. Aber das ist mit all den toten Ideologien und Wahrheiten, die reden nicht. Dein Geld, was vermeintlich dein Gott ist, das redet nicht mit dir. Da machst du dir selber Gedanken, aber das spricht mit dir. Das kann dich nicht trösten, das kann dich nicht korrigieren. Das kann dich nur süchtig und abhängig machen. Aber der lebendige Gott spricht. Der sagt dir, was richtig und was falsch ist. Der gibt dir das Trostwort zur richtigen Zeit. Der sagt dir, was du bist. Er spricht dich immer wieder an. Der sagt dir auch, was dran ist. Sein Ruf ist ja nicht nur der Ruf, ich sag mal, ins Leben. Gott hat uns gerufen. Unsere ganze Schöpfung, haben wir darüber gesprochen, ist ein Sprachakt. Eines Tages werden wir abberufen, auch das wieder ein Ruf aus dieser Welt, für die Zeit, wo hier sagte dir klar und deutlich, was dran ist. Er sagte, du bist deine Aufgabe hier, Pastor Martini zu sein. Du hast die und die und die und die Aufgabe. Wir haben einen Gott, der spricht, der uns begegnet. Das ist das Wunderbare. Ich bin gerufen. Nochmal für Israel damals. Ihr seid nicht allein. Selbst wenn der Tempel abgebrochen ist. Ich bin da in meinem Wort. Ich schicke meinen Propheten und dann kriegt ihr das gesagt. Der ruft nach wie vor. Gott lässt seine Stimme nicht verstummen. Die Kirche mag untergehen, der Tempel zerstört werden. Aber das Wort Gottes geht weiter. In der Sakristei habe ich das Schild aufhängen lassen. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Der Ruf des lebendigen Gottes ist nicht zu zerstören. Und das ist das, was uns ausmacht. Darauf können wir uns gründen. Also eben, das ist das starke Halt. Wir sind gerufen, ein Gott, der uns anspricht. Wir sind nicht alleine, egal was passiert. Da ist immer der lebendige Gott, der in Kommunikation mit dir steht. Und das, was er dir sagt, jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das ist so ein bisschen der Höhepunkt. Er sagt dir vor allen Dingen eins. Er sagt dir, fürchte dich nicht. So beginnt dieses Wort, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Weil das so ist, weil wir einen Herrn haben, weil wir Eigentum sind, weil er uns erlöst hat von unseren Sünden, weil er uns ruft. Deshalb dürfen wir das sein. Furchtlos. Ich wiederhole es immer wieder. Meine Frau sagt immer wieder, jeden Gottesdienst, sag das nicht so häufig. Die schmeißen dich irgendwann raus. Du hast keine andere Platte mehr. Aber wenn es der häufigste Satz der Bibel ist, dann muss ich der Gemeinde immer wieder auch sagen, halt, das ist der häufigste Satz. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und du bist heute Morgen wieder gekommen mit all deiner Furcht. Mit all den Dingen, wo du nach vorne guckst, oh, wie wird es denn werden? Es ist nicht so schlimm wie bei denen in Israel damals in Babylonien halt, nicht? Aber es ist schon so ein bisschen, wo der Widersacher dich wieder umtreibt. Wird das alles gelingen? Schaffe ich das alles? Reicht meine Kraft? Reicht mein Geld? Mein Intellekt halt? Wird die Beziehung bestehen? All diese Dinge. Und Gott sagt jetzt, hör doch bitte auf damit. Und er gibt einen Befehl, fürchte dich nicht. Das ist ein Befehl, der hier steht. Aufhören mit dem Quatsch, weil er weiß, wie lebenszerstörend das ist. Sprecht mal mit eurem Arzt, sprecht mal mit eurem Psychologen, wenn ihr welche hättet, halt nicht, ich muss euch nicht euer Pastor erzählen, halt, was Angst mit euch macht, wenn ihr Furcht habt. Das ist lebenszerstörend. Da wird's immer enger. Angst heißt auch eng, wird das Leben so eng, das ist furchtbar. Und unser uns liebender Vater will das nicht. Und deshalb sagt er dir noch einmal zu, für deine Situation, hey, wach auf! Ja, die innerweltliche Realität, die ist vielleicht nicht ganz so rosig momentan. Aber die wirkliche Wirklichkeit bin doch ich. Das ist deine Ontologie. Versteh dich nicht und rechne dich nicht durch mit den Dingen dieser Welt. Sondern guck auf mich. Ich bin dein dich liebender Gott. Und ich sage dir, fürchte dich nicht. Ich bin da. Alles Taco, ich halte dein Leben in meinen Händen. Das ist die Botschaft des lebendigen Gottes heute Morgen an dich. Dieses Wort, wie gesagt, vor 2500 Jahren gesprochen, an das Volk Israel, aber eben auch für dich. Es ist der Wochenspruch, nicht nur für heute, für den Sonntag, für die ganze Woche, die vor uns liegt. Sagt der Herr dir das zu. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Alle Ehre, Lob und Preis diesem unserem wunderbaren und herrlichen Gott, dem wir gehören dürfen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.